Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mir gegenüber wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Ja, moin Niklas.
Nach zwei Spielen muss man sagen, wobei ja nach gestern Abend das Freiburg-Spiel schon fast wieder in Vergessenheit geraten ist. Ein 4:2 gegen Borussia Dortmund, eine 3:0 Pausenführung, ein unfassbares Spiel, eine überkochende Stimmung im Holstein-Stadion, 3 Punkte gegen den Champions-League-Finalisten aus dem vergangenen Frühjahr.
Ja, irre. Also wir haben das ja schon mehrfach gesagt, wir nehmen das natürlich immer gerne mittwochs morgens, auch für Senioren wie mich, aller Herrgotts frühe auf. Und da fehlen mir heute Morgen, ehrlich gesagt, fehlt mir nicht an Stimme, aber an Worten. Weil es ist einfach, was soll man dazu sagen? Das ist ja derartig unglaublich.
Ja.
Das Ergebnis, das Spiel, die Stimmung, du hast es angesprochen. Ja, es ist, dafür hat sich der Kampf um den Aufstieg alleine wegen eines solchen Abends also definitiv gelohnt.
Ja, das ist auch das, was Trainer Marcel Rapp in der Pressekonferenz gesagt hat. So, man war sich halt bewusst, dass jedes Bundesligaspiel besonders ist hier für die Fans und die Stadt und alle, die irgendwie mit Holstein in Berührung kommen, aber dass so ein Spiel natürlich nochmal eins drüber steht. Ne? Also das genau wie gegen Bayern, das erste Topspiel, was dann ja zu einer herben Niederlage und einer sehr großen Ernüchterung wurde und dann jetzt aber so ein Spiel, das sind halt die auf die du hinfieberst, ne? Da Flutlicht abends, Dortmund, schön ein paar Fans ja auch mit, das erste Mal Gästeblock auf der Osttribüne.
Sieht übrigens irgendwie alles richtiger aus.
Genau, irgendwie also andere besser. Optik und irgendwie wirkt besser. Das jetzt richtig wie ein Auswärtsblock so,
genau.
Ne? Ich weiß auch nicht, ja, hat auf jeden Fall, auch wenn da einige, die auf der Osttribüne jetzt noch sitzen und stehen, das wahrscheinlich nicht so cool finden, dass es dichter rangerückt ist, ja auch wegen der Akustik, weil man hört die Westtribüne manchmal ziemlich schlecht von da dann und auch die ihre Plätze wechseln mussten und so weiter, wobei das ja vielleicht sogar noch cool sein kann vom Gucken, zumindest von den Sitzplätzen dicht in der Mitte zu sein, da auf der Gegengerade, aber insgesamt wirkt das jetzt einfach rund, finde ich, also die Optik hat das so hergegeben, fand ich, dass es richtig gut aussah und dann ja, es ist einfach, ich fand das so unfassbar, weil das wirklich all das war, was wir die ganzen Wochen, ja, gefordert will ich nicht sagen, aber gesagt haben, was wir uns wünschen würden.
Genau.
Ne? Was so in einer Halbzeit komplett alles da war, was da gipfelte. Also die Attitüde hat mir total gefallen, ne? Dieses gegenseitige Unterstützen, ich erinnere mich an eine Szene, da Finn Porat lässt sich auf der Außenbahn überlaufen, kommt nicht in den Zweikampf und dann bricht da ein Dortmunder bis zur Grundlinie durch und dann ist halt Marco Komenda da und grätscht das Ding ab, ne? Kompromisslos. Dann, der steht auf, da wird sich abgeklatscht, da wird sich angefeuert gegenseitig und so. Genau das ist ja das, was ich sehen will eigentlich, egal wie es steht und wie es läuft. Ne? Jetzt lief es natürlich super, aber auch in einem Spiel, wo es nicht so läuft, das ist das, worauf es ankommt, finde ich. Und das war in meiner Wahrnehmung und in meinem Gefühl war das nochmal eine Spur mehr auf jeden Fall da als in Spielen zuvor.
Ja, die ersten 10 Minuten, wenn man ganz genau das betrachtet hat, war es noch ein bisschen von der Zuordnung noch nicht hundertprozentig, weil im Mittelfeldzentrum Nikola Remberg und Magnus Knudsen hatten dann noch gewisse Zugriffsprobleme. Das ist dann nach 10 Minuten, Viertelstunde deutlich besser geworden und so war es dann wirklich, wirklich kompakt. Und das, wie du sagst, das ist das, was man sich gewünscht hat. Was dann das Umschaltspiel anbelangt. also was dann auch zu den Toren geführt hat. Und es waren in der ersten Halbzeit, neben den drei Treffern zur 13-0-Führung, waren es ja noch zwei große Chancen mehr. Einmal von Finn Porat, gleich nach 5 Minuten ein super Konter, und dann noch einmal eine Doppelchance durch Alexander Bernhardsson und nochmal Porat. Das hätte ja auch noch höher auslaufen können. Also jetzt will ich ja nicht abdrehen oder sowas, aber dass diese 13-0-Führung war jetzt nicht unverdient.
Na, die war absolut verdient, fand ich, auch in der Höhe so.
Ja, also. Das war, man hat sich nur gewundert, wie langsam im Vergleich zu den Kieler Sprintern im Konterspiel, wie langsam die Dortmunder waren. Ich habe nach dem Spiel den BVB-Trainer Nuri Sahin, der war natürlich jetzt nicht so amused von diesem Abend, das kann man ja nachvollziehen irgendwie, habe ich gefragt, ob die Grippewelle in irgendeiner Form in die Bewertung die Analyse einfließt. Und da hat er gesagt, auch wenn wir 11 Kranke hier auf dem Feld gehabt hätten, wäre diese Leistung beschämend gewesen. Ne? Das ist natürlich aus der Sicht der Dortmunder wirklich nicht eine mittelschwere, sondern eine Vollkatastrophe gewesen.
Ja, also da muss man auch sagen, Holstein hat Dortmund zum richtigen Zeitpunkt erwischt.
Genau.
Und damit meine ich jetzt nicht diese Krankheitswelle, wobei die natürlich mit Sicherheit auch ein bisschen reinspielt und ja auch Adeyemi zum Beispiel fehlte und so weiter, na klar, aber einfach in dieser mentalen Verfassung.
Ja, das ist ja das Entscheidende, ne?
Das ist genau das.
Also wenn jetzt Dortmund nach 60 Minuten platt gewesen wäre, da waren ja Schlotterbeck und Schahn und Kollegen und Waldemar Anton zur zweiten Halbzeit und so weiter, war ja eine Armada von Starkickern auf dem Platz, dass die dann vielleicht irgendwie nach einer gewissen Spieldauer dann aufgrund der Krankheitswelle oder weil sie aus Verletzung zurückkommen, dann ein bisschen mit den Kräften nachlassen. Das hätte man ja nachvollziehen können, aber gleich von Anfang an, also überhaupt keine Einstellung zu der ganzen Veranstaltung,
ja,
ne?
Ja.
Als Champions League Finalist der Vorsaison, also das ist wirklich, also boah,
ja.
Da in Dortmund, da hängt der Hausigen aber mal sowas von schief. Jetzt haben sie 3 Auswärtsspiele am Stück, Kiel am Freitag in Frankfurt, Dienstag dann Champions League in Bologna, ne? Dass man bis zu in dieser Phase jetzt vielleicht keine Trainerdiskussion, wie der Geschäftsführersport Lars Ricken nach dem Spiel auch erzählte, keine Trainerdiskussionen entfachen möchte und auch nicht will und man voll zum Trainer Nuri Sahin steht, das kann man schon nachvollziehen. Aber ich glaube, nach dem Spiel in Bologna in der kommenden Woche erwähnt es eben und bei 2 weiteren Auftritten dieser Qualitätsstufe, ich glaube, dann ist der Trainer nicht mehr zu halten.
Ja.
Der war auch, der hat das, fand ich gut, irgendwie in aller Konsequenz auf seine Kappe genommen, alles seine Verantwortung und nur wenn man am 17. Spieltag, am Hinrundenabschlussspieltag seine Mannschaft sowas von mal überhaupt nicht im Griff hat, was jetzt Einstellung und Mentalität und Leidenschaft anbelangt, du kannst mal einen schlechten Tag haben. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und das kann auch Borussia Dortmund passieren. Aber das ist ja nicht das erste schlechte Auswärtsspiel in dieser Saison, wahrlich nicht. Und dann die Art und Weise ist eben entscheidend, ne?
Ja.
Das geht ja gar nicht.
Aber genau das hat Holstein halt auch perfekt ausgenutzt. Also da wollen jetzt dadurch die Holstein-Leistung nicht schmälern.
Nein,
ne? Also
um Gottes
Willen. Es ist Teil der Geschichte, dass das im Moment passte und so.
Gehört ja
mal
ein Gegner dazu, ne?
Genau.
Ist halt so.
Aber du musst erstmal so spielen, musst das so erstmal auf den Platz bringen. Und dann muss der Gegner, egal wie der heißt und wie der gerade drauf ist, da erstmal gegenhalten und es besser machen, ne? Und das Holstein hat Dortmund einfach vor Aufgaben gestellt und hat das wunderbar gelöst und auch Tempo zum Beispiel, auch wenn mal Tempo-Nachteile da waren, ich erinnere mich da an eine Szene von Shuto Machino, der so auf der linken Seite dann irgendwie versuchte, in einer Unschaltaktion durchzubrechen und Duran Will war dann da und war deutlich schneller.
Ja, und der ist aber auch der allerschnellste.
Aber pass auf, das was ich meine ist, dass halt Machino das dann einfach clever macht. Der sieht, okay, das Laufduell gewinne ich nicht, kreuzt einmal den Laufweg, geht vor ihn, lässt sich faulen, holt den Freischuss raus.
Ja,
auch diese Cleverness, die
genau.
da dazugehörte gestern. Dann, ne? In den entscheidenden Situationen, das ist ja das, was wir vorher auch mal gesagt haben, da war ja auch vieles gut und es hat vieles gepasst, aber es waren halt in den entscheidenden Situationen und da komme ich zum Beispiel auch nochmal auf Freiburg zu sprechen, das 2-3, wo es einfach so ist, dass du durch schwere individuelle Fehler die Gegentore kassierst und da ist es halt so, die Qualitätsunterschiede lassen quasi keinen Fehlerspielraum für Holstein. Der Unterschied in der Qualität ist einfach da zu den anderen Mannschaften und ist so groß, dass du Spieler nicht gewinnst, wenn du solche Fehler machst.
Also da, bei Freiburg, da habe ich tatsächlich vor dem Dortmund-Spiel schon gesagt, also diese harte Kritik an den Kielern bis zur 80. Minute, habe ich jetzt so auch nicht ganz nachvollzogen. Du sprichst auch eben von schweren individuellen Fehlern. Das 0:1, natürlich kann ich das verhindern, so ein Doppelpass, der da in den Strafraum führt, dann wird versucht der Dinci war es, glaube ich, den Ball irgendwie nach innen zu buxieren, war noch nicht mal ein richtiger Schuss. Remberg schmeißt sich rein und fälscht den ab. Das ist kein individueller Fehler.
Nein, das meine ich auch, das meine ich damit auch nicht.
Die Entstehung kann man sicherlich kritisieren, aber auch das wird immer mal wieder passieren. Das zweite Ding, dieser Mega-Freistoß, steht Holstein-Keeper Timon Weiner natürlich da wie so ein nasser Pudel, hebt nicht mal die Arme hoch. Vielleicht hätte den der ein oder andere Bundesliga-Keeper besser erkannt, die Gefahr, die durch den Freistoß, vielleicht hätte er die Arme hochgerissen, vielleicht wäre er da rangekommen. Gesichert ist das nicht. Das Ding schlug so hoch im Winkel ein, da schießt der alle 10, glaube ich noch nicht mal, da schießt der vielleicht alle 20 Jahre der Günther von Freiburg so ein Teil da rein, ne? Oder schweißt den da rein. Das dritte war dann wirklich selbst so, der Fehler war vorher beim 0:2 von Phil Harris, ja, das
genau,
Foulspiel.
Genau. Ja,
aber gut, das passiert.
Ich meine nicht die Tore an sich, ne? Sondern ich meine so entscheidende Momente, die zu den Toren führen, aber auch im Offensivspiel, wenn du dann eben mal die Chance hast, da was draus zu machen. Dass da einfach Fehler da waren, die du dir auf diesem Niveau dann nicht erlauben kannst, um ein Spiel zu gewinnen. Und die waren halt gestern gegen Dortmund nicht da.
Ja, das ist bei Holstein wirklich auffällig. Wenn die ein Tor schießen, ne, dann ist das so, habe ich jedenfalls das Gefühl, als wenn ich da irgendwie einen Knoten löst oder so. Dann ganz, ganz seltsam. Auf einmal werden Zweikämpfe noch mehr gewonnen als vorher. Man spielt dann doch mal ein direktes Pässchen, auch mit der entsprechenden Schärfe. Das macht offensichtlich ganz, ganz viel mit den Spielern im Kopf, Erfolgserlebnisse. Was ja logisch ist und nachvollziehbar ist, aber bei Holstein, sag ich mal, weil sie halt Novizen sind, scheint das irgendwie noch eine noch deutlich größere Tragweite zu haben, ne? Und da passte natürlich gestern Abend dann auch wieder alles ins Bild, ne? Ja. Um da so ein perfektes Gemälde für so einen Abend da zu zelebrieren, ne?
Und es war halt wieder diese gnadenlose Effektivität, genau wie wir das gegen Augsburg ja auch schon hatten. Also,
du musst ja auch beim 1-0, du musst ja so ein Ding, toll den Ball, Julian Brandt abgeluchst von Bernhardsson und dann spielt er locker auf Maschino, der gar keinen Gegenspieler mehr hat, aber steht am 16er, ne, und nimmt das Ding direkt, den musst du ja nicht unbedingt im Winkel reinschweißen, ne, also das war natürlich wieder super, 7. Saisontor, ne, dann 2-0 Flanke Rosenboom, Kopfball, unser neues Sturmungeheuer, Phil Harris, FC Homburg, die hauen sich jetzt noch auf die Schenkel, was für eine Entwicklung der Junge da aus der Regionalliga gekommen gemacht hat, Kopfball, da waren wir ja von den Socken sozusagen, ne? Du musst dir mal vorstellen, da spielt jetzt ein Lasse Rosenboom, letztes Jahr von Werder 2 gekommen, hat in der Saison, eigentlich eher in der vorherigen Aufstiegssaison, erst in der Endphase tatsächlich eine Rolle gespielt. Dann spielt da ein Nikolai Remberg, der, für den war das gestern ja wie gemalt, das Spiel, ne? Ist ja nicht so auffällig, was seine Offensivaktionen anbelangt. Aber das war für ihn Grätschen, Rennen, boah, das ist die größte Freude für Rambo, ne? Dann auch aus der Regionalliga von Preußen Münster, damals als Aufsteiger in der vergangenen Saison gekommen. Jetzt Phil Harris, Andu Kelati wäre fast schon ein Kandidat für die Startelf gewesen, hatte der Trainer am Donnerstag noch in der Spieltagspresse, am Montag in der Spieltagspressekonferenz gesagt, das ist auf jeden Fall ein Mann für die Startelf. Nun saß er wieder auf der Bank. Er kommt aber von der TSG Hoffenheim 2 und am Samstag geht's gegen Hoffenheim. Könnte mir sehr gut vorstellen, dass er da eine Startelf Chance bekommt, weil du musst ja auch die Belastungssteuerung sehen bei den Spielern und die Spiel gegen Dortmund hat schon Kraft gekostet. Und dann hast du einen Dominik Jaworczyk auf einmal, der nach seiner Einwechslung gegen Freiburg auch gezeigt hat, dass er durchaus eine Alternative für die linke Bahn sein kann. das sind alles Leute 22, die 22 Jahre jung, 23. Mhm. Die kommen aus Mannschaften, wo du denkst, wo hat Holstein die jetzt aufgetan, und die zünden auf einmal wie Hector in der Graupensumme, ne?
Und dann hast du dazu noch einen Neuzugang, der gerade mal 2 Wochen hier ist und die Innenverteidigerkante ist, die du dir gewünscht hast, der wirklich einfach unaufgeregt abarbeitet und als wenn der schon 2 Jahre in dieser Mannschaft spielt, ne? Also schon organisiert, gut steht und also das sieht wirklich sehr gut aus, finde ich.
Entspricht natürlich auch mein Wunschvorstellung, die ich, ich weiß nicht, ob ich sie hier am Mikro, aber schon intern sicherlich schon öfters geäußert hatte, auch schon vor Saisonbeginn, weil man sich um die Deckungsformation ein bisschen Sorgen machen musste in der Besetzung, der Ursprungsbesetzung. Ein Balkan-Künstler für die Defensive. Oder alternativ einen aus der argentinischen zweiten Liga. Ja. Also soll heißen, irgendeinen robusten, abgezockten Zentrumsverteidiger, der den so schnell nichts aus der Bahn wirft und der mit allen Wassern gewaschen ist. Und David Zech, ist jetzt glaube ich richtig ausgesprochen, verkörpert das natürlich in Reinkultur.
Ja.
Wunderbar.
Ja.
Wunderbar.
Also so... So, und das sieht man dann auch, so kann es natürlich dann auch was geben, ne? So kommen die Punkte, egal ob gegen Dortmund oder gegen jemand anderen, wenn du so auftrittst, dann hast du Chancen in der Bundesliga und dann kannst du Punkte holen und push dich ja dadurch auch nochmal selbst. Das ist ja, also dieses Spiel muss ja so ein Selbstvertrauen geben in die eigenen Fähigkeiten, in die eigene Spielidee, in die eigenen Auftritte, dass du jetzt wirklich aus, obwohl du zum Jahresauftakt in Freiburg wieder nichts geholt hast, trotzdem jetzt ja aus dieser englischen Woche oder ins Ende dieser englischen Woche gehst mit breiter Brust, Selbstvertrauen, und dann haben wir ja eine gemalte Situation quasi. Mal angenommen, Hoffenheim verliert heute Abend in München, dann kannst du mit einem Sieg am Samstag punktemäßig aufschließen.
Ja, nochmal kurz zurück zum Freiburg-Spiel. Da ist natürlich auch, das sind natürlich auch Konstellationen, die sind ja manchmal relativ unfassbar. Fiete Arp wird in Freiburg eingewechselt, ne? Als Holstein da in der Schlussphase, ich sag mal so, wenn das Spiel noch für 5 Minuten länger gegangen wäre, hätte ich auf den Holstein-Sieg getippt. Dann in Freiburg trotz 0-3 Rückstands davor. Kommt rein, hat dann in der Nachspielzeit eine Riesenchance, macht alles richtig und der Freiburg-Keeper hält das mit der super Reaktion. Wieder ab gegen Dortmund, kommt rein, müht sich vor bis nach seiner Einwechslung ohne größere Durchschlagskraft, aber stellt sich natürlich in den Dienst der Mannschaft, gerade nach dem Platzverweis für Louis Højbjerg, müssen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Und Holstein wankt nicht, aber ist natürlich unter Dauerbelagerung der Dortmunder, die alles nach vorne werfen. Dann kommt der letzte Eckball rein, der gegnerische Keeper Kobel ist im Kieler Strafraum. Irgendwie schnappt sich Fiete ab, die Kugel im eigenen Strafraum, pest mal los in Richtung gegnerische Hälfte, ist dann kurz nach dem Überschreiten der Mittellinie, sagt er sich, ich schieß jetzt einfach mal und macht das.
Ja, ich glaube, länger hätte er das Duell auch nicht durchgehalten.
Hat er nach dem Spiel erzählt, ich hatte keine Lust mehr, 40 Meter mehr zu laufen irgendwo. Naja, also sei es drum, jedenfalls eiskalt, das Ding da musst du auch erstmal treffen unter der Belastung und so weiter und so weiter. Will damit sagen, dass sowas hat nachhaltige Wirkung.
Ja.
Du hast das Riesending in Freiburg, machst alles richtig, der Torwart hält, kannst du nichts machen, sitzt trotzdem danach in der Kabine. Oh shit, echt. Ich hatte den Ausgleich auf dem Fuß, die Sensation nach dem Rückstand hier in Freiburg. Kein Vorwurf von irgendeinem. Torwart einfach super gehalten. Jetzt macht er das Ding klar, lässt sich von den eigenen Fans abfeiern und ist natürlich auf Wolke 7. Ne?
Ja.
Wenn du, das ist wieder wie letzte Saison, langsam ein bisschen. Es kommt sowas auch von der Bank. Ne? Jetzt sind wir dann auch bei Louis Højbjerg, der warum auch immer auf einmal bei dem die Sicherungen durchgebrannt sind und der Matcher da am Mittelkreis völlig ohne Not von hinten in die Geräten springt und ob es jetzt rot war. Also man doch, kann
das
rot,
ist rot
geben.
Das
ja,
ist
ja,
rot.
Das ist, da wollen wir
Holtby, Holtby ist einfach der Otto der Woche. Ganz ehrlich.
Ja.
Also das hat er ja auch selbst. Er hat sich ja selbst in die Faust gebissen danach. Das hat er auch sofort gesehen. Das war einfach, keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Irgendwas ist da irgendwie ist durchgebrannt, weiß ich nicht. Hat er, glaube ich, in der Situation, als er noch im Flug war, schon gemerkt, trifft ihn ja auch fast auf Kniehöhe. Ja. Also einfach völlig beim Parallellauf auf der Mittellinie.
Ja.
Also,
5 Meter vorm Schiedsrichter. Also, naja, aber auch interessant, ne? Trainer Marcel Rapp hinterher nach dem Spiel, weiß Luis selber als Kapitän, dass das natürlich völliger Blödsinn war und tut ihm natürlich am meisten leid. Aber so in Kiel wird deshalb niemand irgendwie gebrandmarkt oder sowas. Ja. Das ist halt so, sind die anderen in die Bresche gesprungen. Darf ich an dieser Stelle auch mal sagen, dass in Kiel die Uhren ein bisschen anders ticken, ist eben bekanntermaßen so, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern Fehler werden hier mehr verziehen offensichtlich als anderswo. Selbst beim Cheftrainer, der bei der Spieltagspressekonferenz am Montag leider eine halbe Stunde zu spät gekommen ist, weil er ja im Rahmen der englischen Woche so fokussiert war auf das Dortmund-Spiel, dass er den Termin stumm vergessen hatte. Ne? Also das ist Kiel, und so soll es auch sein.
Ja.
Timo Becker, Vizekapitän nach dem Spiel, sagt auf die Frage, wie es denn innerlich bei ihm ausgesehen hat in der zweiten Halbzeit und speziell in der Schlussphase, als Dortmund da alles auf eine Karte gesetzt hat, ohne dass man aus der zahlenmäßigen optischen Überlegenheit auch nur ansatzweise das Gefühl hätte, es könnte Gefahr entstehen, aber sie waren eben halt im Belagerungszustand des Kieler Strafraums. Sagt er, nö, hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Und nach der roten Karte gegen Luis Holtby, habe er den Kollegen, die schon letzte Saison da waren, nochmal sofort spontan ins Gewissen geredet, wohl auf dem Platz tatsächlich, und an das Spiel beim HSV am 20. April erinnert. Da ist Luis Holtby nämlich in der 73. mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Und da habe ich denen gesagt, das haben wir da auch geschafft. Und das schaffen wir heute auch.
Ja, das ist das.
Das ist ja wie so ein Schülerroman, den man hier erzählt irgendwie.
Aber genau,
Manni der Libero oder irgend sowas.
Aber genau das ist halt das, was du brauchst, ne? Und was halt wirklich diese Wagenburg sozusagen ist, die du dann im positiven Sinne hast, und es prallt halt an dir ab im besten Fall jetzt, dass das am Ende nochmal zittrig wird dagegen, wenn Dortmund ein Tor macht, das war ja klar.
Mhm.
Die hatten ja vorher schon unfassbar viel Ballbesitz, war jetzt uninspiriert und ohne richtige Durchschlagskraft. Aber dass da mal einer durchrutschen kann, weiß man. Genau das ist ja beim zweiten Tor passiert.
Ja.
Der wird blöd abgefälscht. Timon Weiner ist schon auf dem Weg in die kurze Ecke, kann nichts mehr machen. Und plötzlich sind die auf ein Tor dran. Und dann geht's ja auch in der Birne los, dass du denkst, nach so einer Halbzeit jetzt nicht noch das Verspielen oder keine Ahnung, auch wenn du da fokussiert bist, trotzdem irgendwo im Hinterstübchen ist das da. Und genau das ist ja aber das, wenn du wirklich diese Mentalität hast, wir lassen das an uns abprallen, wir schaffen das, jeder arbeitet für den anderen. Das ist wirklich ein bisschen pathetisch, aber genau so geht es ja nur als Aufsteiger. Und das haben sie einfach auch in dieser Schlussphase richtig gut gemacht, das wirklich gut verteidigt, weiterhin kompakt verteidigt. Ja, bis auf die Zeit nach dem Platzverweis und dem 2:3 waren sie ja auch zwar, standen tief, aber jetzt nicht super tief.
Nee,
also die hinterste Kette stand nicht im eigenen Strafraum. Das sah immer noch gut aus, ne? Die Abstände stimmten, und dann ist es einfach so, sie sind fast 6 Kilometer mehr gelaufen, also 106 zu 100 so ungefähr, also gut 5% tatsächlich mehr gelaufen als Dortmund. Das macht dann in dem Moment auch schon was aus, gegen diese 75% Ballbesitz vom BVB, die halt durch fehlende Kreativität, fehlendes Tempo und so dann auch einfach verpufften, weil das im Prinzip Hin- und Hergeschiebe war in vielen Teilen.
Ja, kommt dann dazu, wenn du eben so viel läufst, ne?
Ja.
Wenn der Gegner so viel Ballbesitz hat und schiebt und die Flügel wechselt und so weiter und sag ich mal, zwar alles im verlangsamten Tempo oder sowas, aber es immerhin versucht, musst du natürlich mehr rennen, um 1-gegen-1 Situationen zu verhindern, soweit es möglich ist, dass der, gleich wie du am Anfang schon erzählt hast, als Komenda da in die Bresche gesprungen ist, glaube für Finn Porat
oder
sowas. Der wie Lasse Rosenbohm übrigens ein überragendes
Spiel. Das war gegen Duran Will, das ist genauso wie du auch Gittens über 90 Minuten nicht verteidigen kannst in 1-gegen-1 Situationen, auch wenn der mit Tempo kommt und so, das ist alles klar. Das geht
deshalb
gar nicht.
Musst du doppeln dann, und das kostet viel Laufarbeit und da musst du zu bereit sein. Ne?
Ja.
Aber ich sag dir, wir gucken ja schon auf Hoffenheim, du hast es angesprochen da, das heißt, wir gucken jetzt tatsächlich auf die Tabelle. Ja. Das muss man sich mal reinziehen.
Ja.
Wir haben vor ein paar Wochen hier gesessen und im Brustton der Überzeugung erzählt, bloß nicht hinten reinstellen und das bringt alles nichts. Wir müssen auf die zweite Liga in der kommenden Saison gucken und wenn man zu defensiv ein halbes Jahr lang gespielt hat und ausschließlich darauf reduziert hat, den eigenen Kasten zu verteidigen, damit man nicht abgeschossen wird, dann wird das auch in der zweiten Liga keinen guten Fortgang nehmen. Jetzt Testspiele auf die zweite Liga haben wir es tituliert. Das kann alles noch passieren.
Ja.
Es ist ja noch nichts los irgendwo. Ja. Ne? Ja. 11 Punkte ist super jetzt für Holstein, aber es ist ja noch nichts gewonnen. Also das jetzt, obwohl das gestern Abend natürlich so den Anschein hätte, als hätten wir den Klassenerhalt gesichert von der Stimmung im Stadion her oder zumindest uns für den Europapokal qualifiziert. Ja. Aber es ist noch nichts gewonnen. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. In Timo Beckers Worten ausgedrückt, unser Bierkapitän, ja bekannt von der Aufstiegssaison: Wir lassen heute gedrosselt die Sau raus. Bitteschön, das ist der Kieler Weg.
Ja, es ist ja auch, aber
so. Und der Kieler Weg, wenn diese Aufführung gegen Augsburg, jetzt gegen Dortmund, in etwa ihren Fortgang finden, dann könnte dieser Begriff, der Kieler Weg, alle hier in Kiel wissen, was damit verbunden ist. Nachwuchskräfte, ich habe sie aufgezählt, aus der vierten Liga, Spieler, die andernorts vielleicht ein bisschen den Anschluss verpasst haben oder noch nicht den Durchbruch geschafft haben, oder ein David Zeck, der sich hier auf dieser Bühne präsentieren will, genau auf der Bundesliga, genau wie Magnus Knudsen oder Armin Gigovic. Das ist die Qualität oder das ist die Güte der Spieler, die Holstein verpflichtet. Wenn dieser Weg, dieser Kieler Weg, Erfolg haben sollte, und das haben wir letzte Woche gesagt, Klassenerhalt, Platz 16 wäre Champions League Teilnahme, Platz 15 wäre Champions League Erfolg für Kiel. Wenn dieser Kieler Weg tatsächlich Erfolg in der eben angesprochenen Form haben sollte, dann wird der Einzug halten in die Bundesliga-Geschichtsbücher. Weil das wäre eine derartige Sensation und das würde alle Fußballnostalgiker, alle Sozialromantiker, würde das in einen Traumurlaub mental schicken, weil das ist ja das, was man sich in so einem kleinen Stadion ohne Komfort und allem drum und dran, das wäre für wie gesagt, das wäre einfach traumhaft. Wir drücken jetzt mal die Daumen. Auf jeden Fall können wir mit Beginn der Rückrunde wieder auf die Tabelle schauen.
Ja, so ist Profifußball, ne? Das ist viel
irre.
Es gibt ein Spiel, kann ein Gamechanger sein.
Ja.
Es ändert sich viel von Woche zu Woche.
Naja,
auch die Gefühlslage ändert sich von Woche zu Woche.
Aber da bin ich jetzt wirklich beim Trainer sprechen, ne? Weil er hat immer davon erzählt, Marcel Rapp, von einer Entwicklung, ne? Und ob die dann letztendlich sich in Ergebnissen niederschlägt, das konnte er auch nicht sagen. Jetzt schlägt sich das ab und zu schon mal in Ergebnissen nieder. Und die Entwicklung der einzelnen Spieler und damit der gesamten Mannschaft sieht man.
Mhm.
Ja. Da kann man schon mal den Hut vorziehen.
Absolut, absolut. Das ist unbestritten und trotzdem ist es ja so, dass man sich irgendwie zur Halbzeit verwundert die Augen gerieben hat.
Ja.
Dass das jetzt so rausploppt, ne? Das ist so ein bisschen wie Augsburg Ketchup-Flaschen-Effekt,
haben wir
gesagt. So, das ist jetzt die Nachfüllpackung.
Ja.
Das ist einfach auf den Punkt, dass einfach in diesen 45 Minuten alles funktioniert, ne? Und dann, klar, irgendwo haben wir es ja auch am Saisonbeginn Holstein zugetraut, da eine Rolle zu spielen. Und dann hattest du aber so eine lange Phase, wo du dachtest, irgendwie reicht die Qualität einfach nicht, ne?
Mhm.
Und offensichtlich wird diese fehlende individuelle Qualität jetzt immer mehr ausgeglichen durch eben Mentalität, die auch schon immer eigentlich da war, aber die jetzt noch mehr zum Tragen kommt, durch Qualität, die durch das Kollektiv wirklich geschaffen wird. Ne?
Mhm.
Und dann ist es trotzdem so, dass du nach einem 3-0 zur Halbzeit gegen Dortmund, egal wie schlecht die drauf sind im Moment und egal, was die für ein Spiel gezeigt haben, denkst du, boah, und reibst dir die Augen. Natürlich reibst du dir auch ein bisschen die Augen, weil da die ganze Zeit 85.000 Rauchschwaden im Stadion hingen. Das gehört auch dazu. Das war wahrscheinlich gestern die einzige Gefahr für diesen Sieg noch.
Wollte ich gerade sagen. Chancenverhältnis, sag ich mal, aus Kieler Sicht 6-4, wenn man es gut für Dortmund nehmen möchte. Man könnte auch 7-3 sagen oder sowas, aber wir wollen ja nicht übermütig werden. Deshalb die einzige Gefahr in Form eines Spielabbruches ging von der Westtribüne aus. Und da kann man nichts mehr zu sagen.
Unsäglich, ich also wirklich.
Louis Holtby und Jan Uppus, was hat er noch für eine Funktion? Wie nennt sich es genau?
Ich glaube, leider Lizenzspielerabteilung, ja, genau, oder sowas in der Art.
Ich wollte Teamkoordinator sagen, ja. Um Gottes Willen. Leider ja. Lizenzspielerabteilung sind da dann in der Spielunterbrechung, die vom Schiedsrichter angeordnet worden ist, verständlicherweise, weil nichts mehr zu sehen war, da in den Block zum Block gelaufen und haben mir nochmal klar gemacht, dass im Wiederholungsfall das Spiel abgebrochen wird. Das war vielleicht ganz gut. Ich bin mir nicht sicher, ob das ohne das nicht noch eine Wiederholung gegeben
hätte. Da reden wir ja auch wirklich nicht von einer Fackel oder so.
Nö, nö.
Das hat schon ordentlich rot geleuchtet.
Ja.
Über Pyro, es ist ein polarisierendes Thema, aber in dem Moment sage ich einfach unsäglich und vor allen Dingen auch unfair. Denn wie kann man die Aufmerksamkeit und den Fokus von so einer hervorragenden Vorstellung deiner Mannschaft so ablenken? Auf diese Kacke. Das ist einfach, das finde ich einfach, das ist irgendwie mir unverständlich, weil das einfach die Mannschaft hätte eine unvernebelte Sicht auf die Dinge da sehr, sehr verdient gehabt für dieses Spiel, für diese Leistung, was sie da gezeigt haben. Und am Ende wird der Fokus dann davon abgerückt und man guckt dann irgendwie doch dahin und dann muss man sich überlegen, dann gibt's jetzt Pause und das kostet den Verein wieder Unsummen an Kohle. Also das Ding wird wirklich kosten jetzt.
Ja, die andere Rechnung ist ja noch nicht da, ne? Von den Fadenkreuzen.
Ja.
Vielleicht gibt's da gleich einen Doppelschlag dann oder sowas.
Also das ist einfach, das ist unnötig wie ein Kropf und kann ich wirklich nicht nachvollziehen jetzt in dem Moment.
Ich habe vor geraumer Zeit schon mal meine Meinung dazu gesagt, die jetzt an dieser Stelle nicht wiederholen.
Alles gut. Es ist ja so ausgegangen und das Spiel wurde zu Ende geführt und dann nicht mehr ins Risiko gekommen sozusagen, aber das ist also, 4-2.
Ja.
Das ist das, was steht am Ende. 4-2 und ganz Fußball-Deutschland redet über dieses Spiel. Das ist ja auch das.
Fußball-Deutschland.
Das ist ja, oder
Ex-Kollege Frank Molter, gerade gekürt worden für das Tennisfoto des Jahres, ist als Mega-Knipser jetzt gerade in Melbourne bei den Australian Open. Der schrieb natürlich 21.30 Uhr oder 21.40 Uhr unserer Zeit. Ist dann, glaube ich, so früh morgens da 7, 8 Uhr oder sowas.
Genau, 10 Stunden vor.
Um den Dreh sogar Melbourne steht Kopf. Man sieht also, Holsteins Siege schlagen internationale Wellen. Ein Brückenschlag zu den Australian Open. Würde mich nicht wundern, wenn Alexander Zverev dann heute im Laufe des Tages auch nochmal Stellung dazu bezieht.
Wirklich?
Ne, man weiß es ja nicht, ne?
Man weiß es nicht. Mhm. Nee, aber das sind halt diese Spiele, die nochmal besondere Aufmerksamkeit bekommen. Vor allen Dingen, wenn du deine Geschichte erzählst in diesem Spiel, nämlich mit diesem 4-2-Sieg und damit Dortmund halt in eine Krise stürzt, klar, das gehört dazu, aber einfach dieses Ausrufezeichen eines 4-2-Heimsiegs gegen Borussia Dortmund, das ist dann in der überregionalen Presse, das ist auf Facebook, das ist in allen möglichen Fußballdiskussionen, wahrscheinlich jeder, der heute Morgen irgendwie irgendwo in Deutschland zur Arbeit kommt, da wird es jemanden geben, der über dieses Spiel redet. Mhm. Also insofern, da hat man auch gestern für die Außendarstellung viel getan.
Der Kieler Weg, ne?
So ist es.
Das ist wirklich, das könnte echt ein stehender Begriff werden.
Jetzt kommt Hoffenheim und jetzt ist wieder alles ganz anders. Man darf natürlich jetzt auch nicht darin verfallen zu sagen, so, ja, jetzt Dortmund und jetzt kommt Hoffenheim. Hoffenheim ist zwar in der Formtabelle der letzten 5 Spieltage, ist nur Union schlechter als Hoffenheim. Trotzdem ist das einfach.
Ach, das heißt gar nichts.
Eine Mannschaft, die in der Europa League spielt und man muss sich einfach nur mal vor Augen führen, diesen Unterschied, also da ist ja Chaos in Hoffenheim, muss man sagen, eine Führungsriege komplett ausgetauscht, gab es einen Interimssportchef, Frank Kramer, dann ist jetzt Andreas Schicker aus Graz gekommen, da weiß keiner so genau, was da überhaupt jetzt irgendwie Phase ist, dann Matarazzo wurde im November entlassen und einen neuen technischen Direktor im sportlichen Bereich und alles und keine Ahnung, aber einfach mal gucken, dass die im Sommer 66 Millionen Euro für Transfers ausgegeben haben, um sich das so mal diesen Unterschied irgendwie zu verdeutlichen, ne? Auch wenn das jetzt verpufft zu sein scheint in irgendeiner Form, aber haben den Loschek zum Beispiel aus Leverkusen geholt und so, also was das für eine Hausnummer ist, nur mal das, wir müssen da gar nicht viel mehr drüber reden, aber die spielen wahrscheinlich im Moment unter ihren Möglichkeiten, aber das tut Dortmund auch und das hat ja wunderbar funktioniert für Holstein.
Ja, die haben das Hinspiel, erinnert man sich ungern dran. Da lag auch mehr drin als 1-2-3 und damals hat Nationalkeeper Baumann Holstein quasi den Zahn gezogen und sonst hätte es schon im ersten Spiel den ersten Punktgewinn geben können, der lag locker im Bereich des Möglichen. jetzt kann man sich ja auf ein erneutes Kräftemessen einstellen und ich bin da voll bei dir. Soll jetzt niemand denken, hier Dortmund weggehauen, jetzt ist das ein Selbstgänger gegen Hoffenheim. Also für Holstein Kiel gibt's 0,000 ja. Selbstgänger oder leichte Spiele oder wo man als Favorit reingeht oder sonstiges. Nein, nein. Immer schön demütig bleiben, ja. Immer schön zurückhaltend bleiben, den gleichen Einsatz zeigen wie gegen Dortmund und dann guckt man mal, was am Ende dabei rauskommt. Genau.
Trotzdem mit der Aussicht halt, diesen Sieg gegen Dortmund jetzt dann zu vergolden, sozusagen. Das wäre unfassbar.
Unfassbar, wirklich.
Da wirklich dann ranzurutschen auch und das zu untermauern, dass es halt auch keine Eintagsfliege gewesen ist. Ne? Ja. Mit der Aussicht einfach noch, glaube ich, nochmal ein Motivationsschub. Jetzt kein Druck, aber Motivation einfach. Ne? Wir können es zeigen hier. Wir gehen mit 2 Siegen aus der englischen Woche raus. Und dann wären es ja 3 Siege in 4 Spielen.
Ja.
Das ist dann schon mal so eine Ausbeute. Die haben im Moment in der Bundesliga, glaube ich, so 6, 7 Mannschaften. Also Leverkusen ist ja, glaube ich, jetzt schon seit 6, 7, weiß ich nicht, Spielen in der Siegesserie drin. Aber Werder ist da noch, Mainz ist auch im Moment, Bayern natürlich. Aber das ist so oberes Tabellendrittel, was dann die kleine Miniform-Tabelle angeht. Ne?
Hätte Fahrradkette, wir waren
absolut, absolut. Aber es ist, das ist ja das, was ich meine, so die so ein Spiel ändert so viel in der Sicht da drauf, in der Gefühlslage. Und dann bist du halt auch wieder, hast du wieder Bock, da irgendwie nachzurechnen. Und wie könnte das sein? Und wenn jetzt? Und noch ein Sieg? Und so, dann macht es wieder Spaß, ne?
Genau.
Das ist das. Da wirst du gleich wieder ein bisschen enthusiastischer, da hast du wieder Bock auf die...
Testspiele sind auch gut, aber Wettkampf ist natürlich besser.
Ne? Absolut. Absolut. So ist es.
Ja.
So sieht's aus.
Ja.
Ein wie soll man es sagen? Vielleicht ein Meilenstein auf dem Kieler Weg. Wir werden es irgendwann in der Rückschau.
Ministerpräsident Daniel Günther hat gesagt, das war für ihn sei es der Turnaround gewesen. Also die Möglichkeit des Turnarounds habe sich abgezeichnet, so muss man es ausdrücken.
Ja.
Kann sein.
Das kann sein. Mhm. Wir werden das im Auge behalten.
Genau das machen wir.
Am Sonnabend, 15:30 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Mal gucken, wie der Gästeblock dann aussieht. Er wird wahrscheinlich nicht so prall gefüllt sein wie gegen Dortmund, nehme ich an. Wir gucken uns das natürlich trotzdem an mit Live-Ticker, Spielbericht, Nachspielzeitkommentar, Statistiknoten, alles. Alles, was dazugehört. Und nächste Woche sprechen wir dann drüber, wie die Lage ist, ob man diese Euphorie, diese Formstärke, diese Power mitnehmen kann, weiterhin in die Rückrunde. Denn es ist, auch wenn wir schon 2 Spiele hatten, der Rückrundenstart.
Also wenn der optimal verläuft, komme ich mit Pauken und Trompeten hier ans Mikro.
Oha.
Ja, das
wir pegeln schon mal runter.
Ja, das spüre ich dir aber.
Also seid gespannt. Die nächste Folge bitte nicht ganz so laut einschalten. Ich sag schon mal prophylaktisch, ich habe keine Ahnung, was hier nächste Woche passiert. Opa, vielen Dank.
Ich hole meine Wuvuzuela.
Oh, ach du Schande. Ey. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich glaube, die passt hier gar nicht durch die Tür. Also, dann vielen Dank wir genießen jetzt einfach nochmal den Sieg. Marcel Rapp hat gestern in der Pressekonferenz ja schon direkt übergeleitet, das fand ich dann auch ein bisschen zu nüchtern tatsächlich. Ja, heute können wir uns noch ein bisschen freuen, aber morgen ist dann Hoffenheim, das ist halt, vielen Dank und danke für die Glückwünsche.
Gedrosselt die Sau.
Ganz normaler Sieg, ganz normaler Sieg.
Ja, der hat auch gesagt, die Jungs sollen ein bisschen feiern irgendwo, ne?
Und dann sprechen wir nächste Woche, wie es dann weitergeht.
Genau.
Macht das gut, bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.